der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute die Fragestunde mit Oliver Sack und Georgios Panagiotidis.
Hallo und herzlich willkommen zum Beeple Talk, die Fragestunde mit Olli und Georgios. Olli, das ist der Mann, der in Baden-Württemberg wohnt und wie mir gesagt wurde, die Betonung liegt auf Württemberg. Und Georgios, das bin ich, der in der schönen Hauptstadt thront und lautstark in dieses Mikrofon spricht, in der Hoffnung, dass irgendwelche dieser Aufnahmen den Zuhörenden vielleicht etwas Freude, Einblicke oder einfach nur Fragezeichen auf die Stirn malen. Aber erstmal, hallo Olli.
Hallo Georgios.
Es war ein langer, langer Weg. Es hat auch lange, lange gedauert, bis wir wieder mal aufnehmen konnten. Aber jetzt haben wir es geschafft.
Ja, wir haben da tatsächlich dreimal verschoben. Und von den dreimal haben wir einmal oder sogar zweimal aus aktuellem Anlass abgegeben an die lieben Kollegen.
Richtig, die das natürlich auch hervorragend gemacht haben. Die haben zwar keine Fragestunde aufgenommen, weil ich glaube, die haben schon alle Antworten, aber sie haben halt mit ihren Formaten, glaube ich, ganz, ganz schön die Podcast-Radiowellen gefüllt, wie ich fand.
Sie haben nicht die nötige Qualifikation für Fragestunden, Georgios.
Oder so.
Nennen wir das Kind beim Namen.
Ja gut, ich glaube, die fluchenden Schimpf-E-Mails und die PMs, die wir dann auf dem People-Discord bekommen, sind uns sicher. Von daher sollten wir, glaube ich, nicht zu viel Zeit vergeuden und gleich mal davon ablenken, dass wir hier einfach mal alle beleidigt haben und in das alte Format reinspringen. Oder gibt's vielleicht ein paar Sachen? Möchtest du ein klein wenig aus deinem Schwank erzählen? Was haben wir denn gemacht, seitdem wir das letzte Mal die Fragestunde aufgenommen haben?
Boah, ich weiß gar nicht, wann haben wir denn die letzte Fragestunde aufgenommen?
Ich glaube, das war im letzten Jahr.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich meine, das war auch im Sommer.
Es ist ja quasi fast wieder Sommer. Uiuiui.
Ja, eben. Also zwischenzeitlich hatte ich Geburtstag.
Ich auch.
Oh. Schön. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Auch dir.
Danke. Ich war auf der Messe in Essen. Ich hatte
Ich auch.
Hey, schön. Weihnachten gefeiert.
Ich auch. Ich habe langsam zweifle ich daran, dass wir zwei unterschiedliche Personen sind.
Ja. Wir hätten uns ja eigentlich sehen müssen auf einer dieser Feiern.
Eben, ne?
Silvester auch?
Habe ich auch gefeiert, das ist richtig.
Ostern?
Auch Ostern, ja.
Siehst du, da habe ich mich versteckt. Tja.
Ja, wahrscheinlich ist das. Ich glaube, das ist so ein Fight Club-mäßiger Twist, von wegen, so am Ende kriegen wir heraus, dass einer von uns die Persönlichkeit des anderen ist. Aber wir haben uns noch nicht entschieden, wer wessen Persönlichkeit ist.
Kulinarisch würde ich dir ein Stück abnehmen.
Okay, bevor wir uns jetzt vollends in die Psychoanalyse verrennen, lass uns doch mal mit ein paar Fragen starten.
Ja, denn wir haben wieder nach Fragen gefragt.
Und Antworten bekommen, Fragen bekommen.
Fragen bekommen.
Richtig.
Genau, da haben wir ganz aktuelle Fragen und tatsächlich auch noch bei unseren Altlasten mit schlechtem Gewissen nachgeschaut, welche Fragen denn noch offen waren von früheren Fragen.
Also mit einem schlechten Gewissen kannst du mir nicht kommen. Sowas vermeide ich aus Prinzip.
Okay, dann haben wir mit gutem Gewissen die alten Fragen rausgekramt.
Richtig.
Hervorragend. So, mit wem fangen wir denn an?
Ich schau mal, ich glaube, die erste Frage kam von Langzeithörer, gelegentlich Kommentator und immer wieder mal Re-Skeeter auf Blue Sky und oder Mastodon, Florian.
Stimmt, Florian aus Hamburg. Herzliche Grüße, moin.
Ich war sogar kurz hier in Hamburg und habe mich dort nicht gefunden. Von daher, möglicherweise ist auch das eine Scheinidentität.
Er wird es uns sagen. So, jetzt passt mal auf die Frage. Die Frage war recht persönlich an uns beide gestellt vom Florian, denn er wollte wissen, Parker, Hasbro, Mattel, MB oder Ravensburger? Den Georgios hat es gerade vom Stuhl gehauen.
Ja, so ein wenig, mir ist was umgefallen.
Okay. Was war denn der Verlag eurer Kindheit, möchte er gern wissen.
Ja. Also meine Kindheit ist ja noch nicht so lange her.
Deswegen habe ich das total frisch im Kopf. Aber ich glaube, wir haben uns ja ein bisschen vorher Notizen gemacht und ich glaube, meine sind weniger umfangreich, deswegen springe ich mal kurz rein. Ich glaube, der Verlag, der wahrscheinlich, weil ich doch ein Fernsehkind bin, am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist MB. Wer alt genug ist, noch die alten MB-Werbespots zu kennen, mit dem
Gong
und mit dem großen Gong, genau. Und da gab es so drei Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind, vor allem die ich zum Teil sogar auch jetzt noch besitze. Darunter Hotel, darunter Incognito, beide von MB. Und darunter auch HeroQuest, das besitze ich nicht, war damals, glaube ich, war auch von MB. Und das hat einen ziemlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich glaube, das wäre auch spannend. Ich glaube, vieles, also alle, also sowohl Hotel als auch HeroQuest sind halt für die damalige Zeit visuell sehr auffällige Spiele gewesen. Also Hotel hat diese schönen Miniaturgebäude, die man da raufgestellt hat auf das Spielbrett. HeroQuest hatte die Wände und die Miniaturen und die ganzen Monster und die mittlerweile schon veredelten Innenmöbel und so. Und Incognito hat da dieses tolle Minitekel gehabt, das unfassbar laut geklackert hat, wenn man damit geschüttelt hat. Und das sind so die Spiele, die mich so ein bisschen geprägt haben damals. Und das von mir immer noch sehr hoch geschätzte und ich würde es, glaube ich, immer noch verteidigen als hervorragendes Spiel bei Hotel und HeroQuest, bin ich mir nicht ganz so sicher, Heimlich und Co.
Oh ja, Heimlich und
Co. Das spielt sich immer noch großartig. Auch ich glaube, mittlerweile heißt es Top Secret oder es erschien zwischendurch mal als Top Secret. Absolut großartiges Spiel. Aber dann mit Ende der Kindheit und Beginn der Pubertät hörte meine Brettspiel Leidenschaft auch irgendwie erstmal auf. Ich entdeckte erst die Videospiele, dann die Rollenspiele und irgendwann im Studium kam ich dann wieder zurück zu den Brettspielen. Von daher muss ich wohl sagen, meine Antwort ist MB.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, nämlich aus den gleichen Gründen. Der Junge mit dem Gong.
Genau.
Das hat sich eingebrannt. Ich meine auch, dass es besonders vor Weihnachten auch sehr, sehr häufig im Fernsehen zu sehen war.
Das kann gar nicht sein. Ich meine, niemand wäre so perfide, quasi Werbung für leicht zu beeindruckende Kinder zu schalten.
Ja.
So kurz bevor Weihnachten vor der Tür steht, damit halt die Kinder extra ihre Eltern anbetteln, diese teuren Spiele für sie zu kaufen.
Gemein. Man braucht ja nicht betteln, weil er war ja immer die Aufgabe von den Eltern und den Großeltern. Schreib doch bitte deinen Wunschzettel für Weihnachten. Das Christkind möchte doch Bescheid wissen. Dann kommt die MB-Werbung. Zack. Drei Titel für den lustigen Wunschzettel waren schon fertig.
Eben.
Und ja, bei der Spiele selber, an was ich mich noch erinnern kann, sehr gerne Fang die Maus. Die Mausefalle mit der ganzen Mechanik.
Ja.
Spiel des Lebens unter Zwang mitgespielt.
Das habe ich auch damals gespielt. Das fand ich so, ich glaube, das habe ich bei Bekannten gespielt. Und es hat sich immer sehr lang angefühlt und willkürlich und überhaupt komisch. Erzähl mal weiter.
Die kurze Variante heißt dann Village, ist noch nicht so alt. Hotel kommt mir auch noch in den Slotter, Dr. Bibber, Flottenmanöver. Und dann gab es noch ein relativ großes, also vom Aufbau her groß, mit einem Kunststoffvulkan in der Mitte.
Das wurde auch neu aufgelegt.
Ja, da hat irgendwie die Kugeln dann rausgedrückt mit irgendwas, Lavakugeln. Genau. Und aus meiner jüngeren Kindheit, 2018, also direkt nach der Pubertät.
Ich dachte nach der Grundschule.
Ja, auch. Da haben wir ja beim Bibel-Pfingst-Treffen, das gibt's auch bei YouTube, glaube ich, noch zu sehen, Bravo Traube gespielt.
Ach.
Ja.
Okay.
Bravo, irgendjemand hatte Bravo Traube dabei und es war eine riesen Gaudi.
Das glaube ich. Aber meine Frage, ich meine, ich habe es ja bei mir festgestellt, dass so die Sachen, die mir aus meiner Kindheit in Erinnerung geblieben sind, ein klein wenig eingefärbt haben, was für Spiele ich auch heute noch nicht unbedingt toll finde, aber welche Spiele mich einfach so, mich erstmal neugierig machen. Ist das bei dir auch so, dass so bestimmte Spiele aus deiner Kindheit auch so immer noch quasi die Neugier wecken? Also, dass du da Parallelen ziehen kannst zwischen den Spielen, die dich jetzt neugierig machen und den Spielen, die du als Kind toll fandest?
Von der Art her, meinst du?
Zum Beispiel, ja.
Ja. Das auf jeden Fall, wenn man mal die Ausnahme nimmt, Dallas von Norris.
Das war das überhaupt ein richtiges Brettspiel? Ich weiß, dass es irgendwo so ein Halbrollenspiel gab, ein Dallas-Rollenspiel.
Das war total spannend. Das war ein Brettspiel, da ging es um Geld.
Nein.
Öl macht Intrigen, glaube ich.
Okay.
So ziemlich in der Reihenfolge. Mhm. Einige Jahre später kam ja dann auch das Trump-Brettspiel auf den Markt.
Hossa,
gell? Also, aber da finde ich mich jetzt nicht wieder, aber mit ein strategischer Anspruch da drin ist, den habe ich immer sehr gern, aber ich habe auch gern mal die Partyspiele. Oder richtig abstrakt strategisch. Das liegt dann aber auch wieder vielleicht zurück mit Oma, früher Mühle, Dame, mit dem Bruder.
So
klassische
Schach
Sachen. Dann, genau.
Ja, also sehr, sehr, sehr auf so elegantes Design, schmales Design, halt auch irgendwie nicht so auf bunt und verspielt getrimmt, sondern eher so auf gediegen und nur sehr, sehr kopflastig.
Ja. Da gibt's ja verschiedene. Shiftago war jetzt in den letzten Jahren, aber in diese Richtung geht allerdings für 4.
Ja, ja.
Abalone geht ja auch in die Richtung. Das sind so Sachen, die spiele ich dann schon auch mal gern mit.
Okay.
Aber so eine gute Story hat was. Und das gab's ja früher eigentlich nicht so in dem Umfang, in der Art, wie wir es jetzt haben.
Weiß ich, also kann ich gerade schwer beurteilen, ich bin nicht so tief in der Geschichte.
Gefühl.
Ja, genau. Also das sind nämlich lustige Sachen. Ne? Als Kind nimmst du halt ganz andere Dinge wahr und erinnerst dich an ganz andere Dinge, als du es halt als Erwachsener tust.
Ja.
Also die Geschichtsfeinheiten, die man heute in Spielen wahrnimmt oder halt auch, was das bedeutet oder was halt so die Andeutung ist und so weiter und so fort, das hättest du quasi als Kind, also hättest du wahrscheinlich keinen Kopf gemacht, noch gar nicht mal, dass du es nicht verstanden hättest, aber es wäre dir einfach ziemlich egal gewesen.
Ja klar, mehr als 5 Seiten Regeln, fertig, machen wir nicht.
Eben, genau, so viel Zeit haben wir heute nicht. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe auch Spiele entwickelt als Kind.
Weiß ich gar nicht mehr, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Irgendwie ich glaube, Laufspiele mit Kronkorken, auf der Innenseite so Sammelbilder hatten.
Ja, nee, ich glaube, so Spiele entwickeln oder Ideen haben, so quasi wie man sowas machen kann, das ging bei mir erst in Richtung in der Rollenspielphase los. Ich hatte keine Brettspiel-Design-Phase als Kind, ich hatte keine Programmierphase als pubertierender Jugendlicher. Ich glaube, es erst, als es so in Richtung Rollenspiele ging, wo das halt sehr viel freier, sehr viel offener, sehr viel dynamischer war, da hat mich das so richtig gepackt.
Okay. Na, die habe ich ausgelassen. Rollenspiele habe ich ausgelassen. Ich bin dann direkt in die Beziehung gegangen. Nach der Pubertät, in der Pubertät. Wenn du verstehst mich.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es von uns da besser hatte.
Live-Rollenspiel.
anderes Thema.
Ja. Nächstes Mal.
Gut. Genau, nächstes Mal. Unsere Live-Rollenspielerfahrung. So, was haben wir denn noch so Schönes? Also, das waren die Verlage unserer Kindheit.
Ja.
Das waren die Spiele unserer Kindheit. Als nächste Frage wurden wir konfrontiert mit einem schändlichen dunklen Kapitel einer jeden Person, die Spiele kritisiert. Und zwar, ich zitiere, bei welchem Spiel habt ihr erst später begriffen, dass ihr es öfter mit falschen Regeln gespielt habt? Olli, gib's zu.
Nie.
Nie. Okay.
Alle, die es glauben, heben jetzt meinen rechten Arm.
Ja.
Er geht nach oben.
erzähl mal, was sind denn so deine Erfahrungen mit Spielen mit falschen Regeln und vor allem falsche Regeln, die sich quasi über mehr als eine Partie durchgesetzt haben?
Also, dass über 1-2 Partien mal was passiert, kommt eigentlich recht häufig vor. Mhm. Vor allem, wenn es dann neue Spiele sind. Man liest es durch, man überliest die Kleinigkeiten und dann stellt man fest, man hat da vielleicht irgendwas übersehen. Aber ich sag, bei 1-2-3 Partien finde ich das jetzt nicht schlimm, da finde ich das legitim. Ich hatte jetzt am Wochenende zum ersten Mal gespielt mit Petra Flat Iron. Mhm. Von Pegasus ist das neue 2-Personen-Spiel. Und ich meine, wir haben alles richtig gespielt und habe danach erst gesehen, dass ich vergessen habe, einmal die oberste Karte vom offenen Stapel wieder nach unten zu stecken. Also hier nochmal die Karten wieder durchzumischen während dem Spiel. Mhm. Sowas passiert einfach. Aber so ja. richtig, ich meine, was der Max ja wahrscheinlich oder Florian wissen wollte, ob man schon mal so richtig lange, also wir sprechen hier 10, 15, 20 Partien, irgendwas falsch gespielt haben. Da kann ich mich, muss ich mich outen und sage, ja, über lange, lange Zeit haben wir Heckmeck falsch gespielt.
Oh nein.
Ja, die Regeln waren so klein gedruckt auf dem kleinen Zettel. wir haben tatsächlich dann immer ausgewählt, wie viele Würfel wir beiseite legen. Also nicht wie, wie vorgeschrieben, wenn ich mich für einen Wert entscheide, dann alle Würfel dieses Wertes, sondern speziell beim Einser natürlich, ich muss ja einen rauslegen, aber ich lege doch keine fünf Einser raus, da lege ich mal einen raus. Und das haben wir also richtig lange falsch gespielt, bis ich glaube sogar, bis wir zum ersten Mal an so einem Gaudi-Turnier teilgenommen haben und dann wurden wir zurechtgewiesen.
Oh, okay. Das finde ich ganz spannend, also weil meine Erfahrung war, also zum einen, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal ein Spiel neu gespielt habe und keine Regelfehler gemacht habe.
Ja.
Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Also, na, okay, stimmt nicht. Ist mir bestimmt schon mal passiert, aber es überrascht mich nicht, wenn ich ein Spiel zum ersten Mal spiele und dann im Nachhinein entdecke, oh, da waren 2, 3, 4, 5, 8 Fehler drin. Meine Erfahrung ist allerdings meistens, dass die Fehler, wenn sie denn passieren, eher so derart sind, dass man irgendwie eine Karte zu wenig gezogen hat oder
ja,
zwei Karten zu viel ausgelegt hat oder irgendwelche Felder, die aufgefrischt werden mussten, wurden nicht aufgefrischt. Also für den Spielverlauf, für das Spielprinzip als solches macht es kaum einen Unterschied. Es kippt halt ein klein wenig bestimmte Strategien. Das ist so, was mir aufgefallen ist, dass wenn man diese Art von Fehler macht, dann gibt es halt irgendwie eine Strategie, die total stark wirkt und die man irgendwo das Gefühl hat, die kann man ja gar nicht irgendwie, kann man gar nicht gegen antreten und sowas. In der Regel ein gutes Indiz dafür ist, dass man eine Regel falsch gespielt hat. Aber ich glaube, interessanterweise habe ich den Eindruck, dass diese Situation vor allem dann in den Spielen stattfinden, die halt recht anspruchsvoll und komplex sind.
Ja.
Dass du da halt irgendwie eine kleine Regel übersiehst und irgendwie einen Marker zur falschen Zeit umstellst oder nicht umstellst oder wie auch immer und dadurch die Strategien irgendwie langweilig oder komisch oder schief wirken, aber du weißt nicht ganz warum. Ja, finde ich irgendwie, ich finde es immer nicht dramatisch genug, um nicht deswegen da irgendwie groß, weiß ich nicht, um da irgendwie 3, 4, 5 weitere Partien anzuzetteln, um zu sagen, nee, aber jetzt müssen wir unbedingt dieses eine Spiel, diese eine kleine Regel falsch gespielt haben, jetzt müssen wir das richtig spielen, weil mein Urteil des Spiels ja sich total ändern würde, wenn diese eine Strategie nicht mehr so stark ist. Also für mich war das sehr, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Spiel schlechter bewertet habe, weil ich das Gefühl habe, diese eine Strategie ist zu stark. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen seltsam. Aber was du beschrieben hast, diese einfach wirkende, aber recht grundlegende Regel, die das Spielgefühl und auch den Spielverlauf stark ändert, das hatte ich in der Tat einmal gehabt. Es hat fairerweise auch wirklich nur eine Partie lang oder zwei Partien lang gedauert. Aber dadurch, dass die Partien so weit auseinander lagen, ist es ja vielleicht gleichwertig. Und zwar bei Traumfabrik. Knizias Beatspiel im alten Hollywood, also richtig alten Hollywood. Oder Fabrik der Träume, die Version gibt's ja auch. Es ist so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ich weiß noch nicht mal, wie die richtigen Regeln gehen, ich müsste es noch mal lesen. Aber da habe ich es irgendwie geschafft zu glauben, dass man ein Gebot abgeben kann, ein Bluffgebot sozusagen, obwohl man gar nicht genug Geld dafür hat. Oder was auch immer man da einsetzt. Das hat wirklich, dieser Regelfehler hat zwei Partien lang gehalten, aber die Partien waren halt, wie gesagt, weit auseinander. Ich glaube, mittlerweile müsste ich die Regeln auch wieder von vorne bis hinten lesen, um es nochmal wirklich zu spielen, aber ich bin mir recht sicher, dass ich diesen Fehler zumindest nicht nochmal machen würde.
Ich lese ja auch nach den ersten zwei Partien, nach jeder Partie noch einmal die Regeln komplett durch.
Ja.
Hinterher. Und dann fallen ja gewisse Dinge eventuell auch noch auf.
Genau.
Und dann kommen natürlich noch diese Regelfehler, die dir von extern untergeschoben werden. Du kennst es, wenn du Spiele erklärst. Das hast du nicht erklärt. Und hätte ich das gewusst, dann wäre und so weiter.
Ja, kurzer Einschub. Ich würde ja persönlich Leute aus meiner Runde werfen, die mir vorwerfen, ich hätte ihnen irgendwas nicht erklärt und sie deswegen völlig anders gespielt hätten. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Ich meine, es ist ein Spiel. Wir spielen nicht um Geld, wir spielen nicht um irgendetwas und mal verloren zu haben, weil man eine Regel nicht kannte, übersehen hat, naja, geschenkt.
Ja, natürlich.
Also von daher, wer sich allen Ernstes irgendwie nach so einem Spiel deswegen beschwert und ich war so, ach Kind, werd erwachsen, bitte.
Nee, das ist bei uns kommt der Vorwurf dann meistens dann, es gibt so Spiele, da gibt es Sondersituationen. So kleine Kniffe. Mhm. In der und der Situation darfst du ausnahmsweise auch dies oder jenes machen. Mhm. Und selbst wenn ich das vorgelesen habe am Anfang oder erklärt habe, es geht einfach unter, weil so eine kleine Beiläufigkeit ist, so ein kleiner Dreh zwischendrin. Mhm. Und wenn ich dann derjenige bin, der diesen Kniff als einzig oder zum ersten Mal anwende, dann kommt immer, natürlich scherzhaft, auch der Vorwurf, da hat er wieder eine Regel zurückgehalten, bis er sie brauchen kann.
Nee, also ja, auch hier prinzipiell, so erkläre ich eigentlich alle Regeln. Jedes Spiel, also deswegen erkläre ich eigentlich keine Regeln, bis ich quasi eine Regel anwenden kann, um deswegen Punkte zu machen. Das ist generell, das würde ich jedem empfehlen, der einen Spielabend hat. Das hat den großen Vorteil, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, muss man sich auch nicht mehr um Folgetermine für weitere Spielabende kümmern.
Der klassische Ass im Ärmel.
Genau. Ich muss sagen, das ist so eine amüsante kleine Spitze, die ich halt auch kenne, von wegen dieses, ach so, ja, jetzt kommt dieser eine Regel.
Ja, genau.
Ich glaube, wenn das Vertrauen innerhalb zwischen den Spielen eigentlich robust genug ist, dann ist das nicht mal ansatzweise ernst genommene Aussage, ja, sondern
genau,
so sollte es halt eigentlich auch sein.
Es gehört zum Spieleabend dazu.
Ja, in manchen Fällen schon. Ja. Aber ich muss mal kurz umlenken, weil ich glaube, diesen Übergang finde ich gerade ein bisschen besser. Wir schieben mal die Frage, die wir eigentlich als nächstes rannehmen wollten. Denn wenn wir gerade drüber sprechen, über Regeln und Regeln erklären und Regeln vergessen, Regeln falsch gedeutet haben und irgendwie, ach nee, die Regel wäre so und das hast du nicht erklärt. Inwiefern macht es denn ein Spiel sperrig, wenn es viele dieser Situationen gibt? Inwiefern wird ein Spiel schwerer zugänglich, wenn solche Situationen oft auftreten oder quasi wiederholt auftreten?
Ich glaube, wenn du wirklich zu viel Klein-Klein-Regeln in ein Spiel reinpacken möchtest oder es tust als Verlag, dann ist die Gefahr natürlich auch relativ groß. Und dann hast du, finde ich, öfters auch in den Regeln immer hinten so einen Anhang. Und Achtung, was gerne vergessen wird. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und da kommt eine ganze Liste von Kleinregeln, sage ich jetzt mal, die man auf keinen Fall vergessen soll. Die zwar vorne in den Regeln drinstehen, irgendwo auf den 10, 15 Seiten. Das ist dann immer ein bisschen mühsam. Da hat man das Gefühl, man hat es verstanden und dann kommen wieder diese kleinen Regeln und die erste Reaktion ist dann, hä?
Ja, ich finde das ist so eine Sache, mit der ich mich halt immer wieder beschäftige. Gerade wenn ich also ein bisschen anspruchsvollere Spiele oder, ich finde anspruchsvollere Spiele, schwierigen Begriff, aber sagen wir mal, Spiele, die halt mit sehr viel mehr Regelausnahmen oder sehr viel mehr Regeldichte daherkommen, sehr viel mehr Feinkram, sehr viel mehr kleinen, feinen Unterschieden. Ich finde solche Spiele immer sperrig und schwierig reinzukommen. Und für mich ist das eher ein Nachteil, weil ich doch der Ansicht bin, dass ein gutes Design die Aufgabe hat und auch die Verantwortung hat, die Spielenden so gut und so schnell wie möglich in eine Position zu bekommen, wo sie das Spiel gut spielen können. Und mit gut meine ich hier flüssig, dass sie sich halt quasi aufs Spiel einlassen können und nicht jedes Mal wieder überlegen müssen, ach, wie war das nochmal? Ist die Regel nicht so? Muss ich nicht das machen? Wäre das nicht anders, wenn es so ist? Also je mehr dieser Fein-Fein-Regeln, wie du sie genannt hast, gibt, also man hat ein bisschen Spielraum, klar, also nicht jedes Spiel kann nur aus 4 Regeln bestehen. Aber ich finde auch da, finde ich ein gut gemachtes Spiel stark darauf hinarbeiten, diese feinen Unterschiede klar zu machen, einfach zu vermitteln und auch quasi Spielenden am Tisch schnell die Möglichkeit zu geben, zu wissen, ah, okay, das war ich, hier ist eine Erinnerung an diese besondere feine Regel, da kann ich das machen oder ich darf das hier nicht machen, sondern ich muss warten, bis das und das passiert ist oder wie auch immer. Für mich ist das schon quasi irgendwie die Essenz dessen, was gutes Spieldesign ausmacht. Und das hat halt wenig damit zu tun, wie komplex das Spiel ist. Also ein wirklich komplexes Spiel, das darf mehr Regeln haben. Klar, das darf halt auch ganz, ganz viele Blöcke haben, die ineinander greifen. Aber das macht halt nur da sehe ich halt sehr viel mehr Bringschuld auf Seiten der Designer oder halt des Verlags, das aufzubereiten, damit Leute besser zugreifen können. Und ein Spiel, das das meiner Meinung nach so gut geschafft hat, wie es halt ging, auch wenn ich das zugrunde liegende Design so fand, ist hier Civolution von lass mir jetzt nicht den also Stefan Feld, klar, und Viktor Kubilke, aber der Verlag ist das Pegasus und Deep Print, oder?
Richtig.
Richtig. Das fand ich halt, das hat zumindest auf der redaktionellen Seite alles getan, was man sich vorstellen konnte, um das Spiel, so wie es dann quasi vorhanden war, zugänglich zu machen. Und das fand ich wirklich gut. Das Spiel selbst, das ist ein anderes Thema, aber die Arbeit, die da gemacht wurde, da kann man nicht sagen, okay, hier gibt's Unklarheiten und tralala. Das ist wirklich sehr, sehr akribisch aufgelistet worden, sowohl auf dem Spielmaterial als auch in der Anleitung, als auch in dem Ergänzungsheft. Das war schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit.
Ja, mir kommt im Hinterkopf als Negativbeispiel, also ein Spiel, bei dem ich sehr, sehr lange mit den Regeln gehadert habe und sehr viel nachlesen musste und auch in Foren nachschauen musste beim Verlag. Das war damals Seventh Continent, wo ich dann stellenweise auch froh war, dass ich die französische Sprache einigermaßen so weit beherrsche, dass ich im französischen Forum nachlesen konnte. Da muss ich dann auch sagen, pack 2-3 Seiten mehr Regeln rein. Da kommt es nicht mehr drauf an. Und dann könnte vieles klarer sein. Aber ich denke, das Hauptproblem bei der Sache ist eigentlich die Redaktion selber, also die Person, die die Regeln schreibt. Mhm. Ich denke einfach mal bei den Verlagen, die Person, die die Regeln schreiben, ob das jetzt Redaktion ist oder Autor, egal. Die haben mit diesem Spiel viele, viele Stunden verbracht. Die sind eigentlich in dem Spiel und in den Regeln ja drin. Dann, glaube ich, ist es viel schwieriger, eine Regel zu schreiben für denjenigen, der eben nicht drin ist.
Ja.
Das heißt, da kommt eine gewisse Betriebsblindheit dazu, wo gewisse Sachen vielleicht auch weggelassen werden, weil sie sind einfach zu selbstverständlich.
Das ist ein ziemlich interessantes Phänomen, dass es gibt bestimmt einen Namen dafür, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Es ist ein beobachtetes Phänomen, dass wenn du bestimmtes Wissen bereits besitzt, es dir unglaublich schwer fällt, dir vorzustellen, wie eine Aufgabe auf jemanden wirkt, der dieses Wissen noch nicht hat. Oder halt aufs Spiel bezogen, oder weil es halt ein verhältnismäßig weit verbreitetes Spiel ist, weil ich auch diese Erfahrung auch gemacht habe mit dem Spiel, bei Die Crew war das damals. Wenn du dich mit Stichkartenspielen auskennst, wenn du das schon jahrelang gespielt hast, wie auch immer, dann fällt es dir um einiges schwerer zu erklären, worum es bei diesem Spielen geht, quasi jemandem zu erklären, der solche Spiele noch nie gespielt hat. Also zum Beispiel, wie viel von sowas wie Die Crew halt wirklich ein Logikpuzzle ist. Das ist halt einfach kein Begriff, der automatisch quasi auf der Hand liegt, wenn man über Stichkartenspiele spricht. Das geht auch nicht für alle Stichkartenspiele, aber für Die Crew und für viele andere halt schon. Das ist ein Logikpuzzle, was du in deiner Hand hast. Du hast bestimmte Informationen, du kriegst neue Informationen, die erstmal, wenn Leute Karten spielen, und dann fängst du an zu überlegen, okay, wer kann welche Karte vielleicht haben und tralala und sowieso. Und das, ja, wenn du halt das alles schon weißt, wenn du es verinnerlicht hast, weil du halt Jahrzehnte lang schon Skat oder Doppelkopf oder sowas gespielt hast, dann ist es um einiges schwieriger, diese Kartenspiele aus einer Perspektive zu betrachten, die völlig ahnungslos ist.
Ja.
Und das ist eine Herausforderung, es ist super schwierig, aber es ist nichts letztendlich doch ein Problem. Und ich glaube, das ist auch so eine Schwierigkeit, die ich bei einigen der, sagen wir mal, Hipster-Spiele, die es halt hier und da immer wieder mal gibt, auch beobachte. Dass da gewisse Grundannahmen bereits vorhanden sind, Vorwissen bereits existiert und man sich daran erfreut, von wegen so, oh, wie sehr dieses Spiel halt diese, mit diesen Erwartungen bricht und hast du nicht gesehen. Aber ein Spiel kann halt nur mit Erwartungen brechen, wenn du genug über Spiele weißt, um Erwartungen zu haben.
Ja.
Wenn du halt an ein Spiel trittst und mehr oder weniger keine Erwartung hast oder einfach auch mit dem Gedanken rangehst, okay, das ist anders als andere Spiele, dann ist diese Überraschung nicht da. Dann ist diese Freude nicht da, von wegen so, oh, hier muss ich das machen, das ist ja mal ganz was anderes. Das ist wirklich so ein Themenbereich, finde ich, den man sowohl als, okay, Verlagsarbeit, keine Ahnung, ich gehe davon aus, dass viele Verlagsmitarbeiter und auch viele Designer sich zum gewissen Grad mit diesen Dingen beschäftigen. Aber halt Leute wie du und ich, die halt meistens zu Spieleabenden einladen. Ich glaube, wir müssen uns auch stärker mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wie wirken diese Spiele für Menschen, die nicht mein Vorwissen haben, die nicht quasi hier und da schon ganz viele Konzepte, Ideen aufgesogen haben? Und das ist das, was halt letztendlich so ein Spiel erst, naja, zugänglich macht. Indem man nämlich dieses Vorwissen immer wieder abbaut, das notwendige Vorwissen so gering wie möglich ansetzt.
Aber das Phänomen trifft dich ja immer wieder aufs Neue.
Ja, klar.
Ich sehe es bei mir beruflich, wenn ich für Schulungen oder besondere Sondermaschinenanwendungen die Dokumentationen schreibe oder Schulungsunterlagen erstelle. Ich erstelle ja auch mit einem Wissen, das ich habe. Und später, wenn dann der Kunde ahnungslos vor dir sitzt, dann kommen auf einmal so Fragen. Ja, wie? Wieso das, wieso jenes? Dann denke ich manchmal, naja, mir ist es klar, brauche ich nicht schreiben, mir ist es völlig klar. Aber ja, er hat keine Ahnung. Das muss ich da anders reinschreiben.
Genau.
Weil ich nicht davon ausgehen kann, dass er diese Ahnung hat. Und ich glaube, das ist genau das gleiche Problem, was hier bei Spielregeln. Es ist ja letztendlich nichts anderes. Es ist ja eine Anleitung mit Regelwerk. Und da, wenn du da so betriebsblind davor sitzen tust, dann übersieht man was. Aber nicht bösartig, ja. Weil es ist ja logisch.
Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb ich halt finde, also weshalb ich persönlich auch mit Regelvideos so wenig anfangen kann. Was mir da fehlt, ist die Möglichkeit, halt direkt darauf einzugehen, was vielleicht nicht klar ist. Also wenn ich Spiele erkläre, beobachte ich natürlich die Leute, die mir zuhören, achte so ein bisschen auf Mimik, Gestik, Körpersprache, was es alles gibt. Und ich höre sogar zu, wenn sie Fragen stellen.
Was?
Aber ich weiß. Habe ich mir jetzt antrainieren lassen, weil es gab so eine Fortbildung. Und ich kann da halt, also ich reagiere darauf. Ich versuche Punkte zu wiederholen, bei denen ich merke, okay, da gibt's ein Stirnrunzeln oder da gibt's kein irgendwie Verständnisnicken oder irgendwelche Anzeichen dafür, dass ich den Leuten etwas sage, was sie vielleicht schon wissen oder was sie jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, aber verstanden haben. Und das habe ich halt selbst auch, wenn ich ein neues Spiel lerne. Dann kann ich das sehr viel besser, wenn ich halt wirklich Fragen stellen kann, wenn mir jemand was erklärt, weil ich dann auch quasi selbst mitdenken kann, selbst überlegen kann, okay, wo brauche ich jetzt Klarheit? Welche Information fehlt mir vielleicht gerade noch, damit das für mich Sinn ergibt? Und sowohl ein Video kann das halt in keinster Weise oder schlimmer noch erzählt mir Dinge, die ich für völlig selbstverständlich achte und dann sitze ich dann irgendwie 4 Minuten und warte, bis der Typ mir dann aufhört zu erzählen, was denn der Unterschied zwischen den 4 Farben beim Skat ist. Aber also letztendlich, ich finde gerade das Gespräch, der Dialog am Tisch ist halt so ein wichtiger Bestandteil eines Spielabends und auch des Spielerlebnisses, eben weil du mehr oder weniger alle Anwesenden so langsam darauf einschwörst, okay, wir haben ja alle die gleiche Wissensgrundlage, um halt nochmal drauf aufzugreifen, was du vorhin erwähnt hast, von wegen dieses, das hast du doch nicht gesagt, sondern letztendlich geht's ja darum, wir versuchen alle irgendwie das Wissen, das vielleicht eine Person über das Spiel hat, zu teilen. Okay, das ist das, was ihr wissen müsst über das Spiel, dann könnt ihr daran teilhaben. Und das finde ich mal einen schönen Einstieg in so ein Spiel. Vielleicht spiele ich deswegen so gerne immer neue Spiele, weil wenn ich die Regeln nicht erklären muss, dann finde ich das immer so, weiß ich nicht, mir fehlt da so ein bisschen das Warmlaufen.
Schön gesagt.
Ja. Gut, aber genug zu den Punkten. Wir hatten ja auch ein paar andere Fragen, die etwas in eine Richtung, andere Richtung gingen. Die Frage würde ich gleich mal dir stellen, weil ich denke, du hast weniger, sagen wir mal, giftige Antworten darauf als ich. Ich zitiere: Welches Spiel empfehlt ihr Leuten, die etwas Ähnliches wie Monopoly spielen wollen?
Ah, er hat Monopoly gesagt.
Genau.
Streitig ihn.
Ja, erzähl mal.
Also es kommt auf so öffentlichen Veranstaltungen mit wenig Spieler kommt es echt oft vor, dass die Leute sagen, ich kenne Monopoly, ich kenne Uno, ich kenne Risiko und dieses Ganze. Und ja, jetzt, was wollen die empfehlen? Ich habe jetzt ja in unser Skript geschrieben, wenn jemand was Ähnliches spielt, wenn jemand gerne Monopoly spielt, dann soll er Therapie spielen. Nicht ohne Hintergedanke. Nein, Catan empfehle ich dann immer eigentlich gern, weil das, ich habe ja gewisse Sachen, die Parallelen aufweisen mit Monopoly. Ich versuche mich zu vergrößern. Ich versuche Macht, im Prinzip ja Macht zu erlangen. Der Handel, den habe ich jetzt natürlich bei Monopoly weniger, da werde ich nicht handeln. Und ich sage dann auch immer, ich habe auch die Chance, wenn wir die Schleife wieder zurückdrehen, ich habe die Chance bei Catan auch nach den Originalregeln zu spielen, die bei Monopoly keiner kennt.
Naja, ganz so extrem ist es nicht. Ja. Also das Handeln, das mit dem Handeln ist eine interessante Sache, weil irgendwo, du kannst halt schon handeln, aber immer erst, wenn du halt nicht zahlen kannst, also wenn du kurz vor einer Pleite bist. Oder halt, wenn du tauschen willst, um dann deine Sets voll zu bekommen, aber es macht selten, ich habe den Eindruck damals gehabt, dass es nicht viel, nicht in deinem Interesse ist, dass du anderen Leuten hilfst, Sets zu vervollständigen.
Nee, sicher nicht.
Genau, und was? Ja, also es stimmt schon, es gibt so ein paar Regeln, die dazu gedichtet wurden oder die falsch gespielt werden bei Monopoly, genau. Das ist wahr.
Was ein großer Vorteil ist bei Catan, ich habe keine Spielerelimination. Das heißt, selbst wenn es nicht gut läuft, spiele ich bis zum Ende mit. Es gibt ja Spiele, da bin ich einfach raus. Ich sag nur Werwölfe. Wir fangen an, Werwölfe spielen, 3 Minuten raus. Nein, geht nicht.
Ja.
Dann habe ich mir noch notiert King of Tokyo. Einfach hat null Monopoly-Feeling eigentlich.
Ja, das ist auch immer meine erste Reaktion, wenn jemand Monopoly spielen will. Was ist das absolute Gegenteil zu dem Spiel, mit dem man trotzdem Spaß hat?
Es ist schnell erklärt, macht Spaß. Ich kann es in einer größeren Gruppe spielen. Und ich kann relativ schnell erklären, um was es geht. Du musst würfeln. Wenn das Ergebnis passt, ist gut. Wenn es nicht passt, fliegt einer raus. Die Spieldauer ist relativ gering für eine Partie. Dann ist auch nicht schlimm, wenn einer relativ wirklich so gut wie rausfällt oder rausfällt.
Ist das der Grund? Also ist die Spieldauer der Grund, weshalb aus dem Spiel ausgeschlossen zu werden in Monopoly schlecht ist, aber in King of Tokyo in Ordnung?
Ja, weil ich bei King of Tokyo dann die Chance habe, direkt dahinter noch eine Partie und noch eine Partie zu machen. Das würde bei Monopoly nicht passieren. Da sagt keiner nach einer Partie, ja, lass uns noch mal. Schon auf keinen Fall. Ja. Der rausgeflogen ist, schon zweimal nicht. Der bei King of Tokyo am Anfang oder früh rausfällt, der sagt eher, jetzt noch mal, aber jetzt bin ich dran. Jetzt hau ich euch alle eine auf die Murmel.
Ja, okay.
Und als drittes wär's bei mir noch Zug um Zug. Aber ich glaube, das weiß jeder, der da draußen uns jetzt zuhört. Eingängig, Top-Material, hat einen Strategieanteil, der in der Anwendung relativ einfach ist. Und die Regeln sind super schnell erklärt. Ich mache meine Zugverbindung zwischen den Städten, habe ich eine fertig, kann ich direkt die Punkte haben. Ich sehe immer, wer punktemäßig wo sitzt. Es läuft eigentlich immer. Und das ist so eine Einstiegshürde, die ich dann nehme. Weil wenn ich dann mit irgendwas komme, was ich vielleicht an dem Abend gerne spielen würde, dann sage, du möchtest was Monopoly, was spielst du immer, du möchtest mal was anderes. Ja, Spock auf der Runde, keine Ahnung, Robinson Crusoe, Marrakesch, ich erkläre dir schnell.
Genau. Nee. Ach, du magst Monopoly, ich kenne das richtige Spiel für dich. Twilight Imperium. Das ist dein Ding.
Zum Beispiel. Terraforming Mars in der Fan Edition.
Oder so, oder so.
Ja.
Bei dir. Was? Ja, Monopoly ist so schwierig, ne? Also Monopoly hat ja einen gewissen Ruf in der Spieleszene. Es ist halt verpönt. Leute können es nicht leiden. Und ich muss mal eine Lanze brechen für Leute, die Monopoly hassen. Sie haben recht. Das ist ein schlechtes Spiel. Es ist eins der, wo ich wirklich knallhart auch stundenlang argumentieren werde. Es ist eins der zwei objektiv schlechten Spiele, die wir einfach im Kanon haben. Alles andere ist vergessen worden, weil es irgendwie doof ist, langweilig, nicht funktioniert, tralala. Aber Monopoly ist halt einfach ein schlechtes Spiel. Und das liegt zum Teil einfach daran, dass es als schlechtes Spiel konzipiert war, bevor es Monopoly wurde. Die Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten Leute. Es begann als Landlord's Game von Liz Maggie, welches zeigen sollte, wie blöd es eigentlich ist, wenn Wohnungen Privateigentum sind und halt zur Spekulation und zur Bereicherung der Eigentümer angelegt sind. Und dann auf der Rückseite ihres Spielbretts war dann halt quasi eine andere Form, die sehr viel kommunaler, sehr viel gemeinschaftlicher orientiert war. Aber das Spiel war in der Kernidee darauf konzipiert, einfach wirklich Leute abzustoßen, also wirklich schlecht zu sein, also schlechte Laune zu verbreiten, also Ablehnung zu verbreiten, irgendwie Unwohlsein. Es ist eins der großen Mysterien für mich zurzeit noch, beziehungsweise ich will nicht zu genau hingucken, warum das, obwohl es eigentlich ein Spiel ist, darauf ausgelegt ist, dass sich Leute schlecht fühlen, es so viel Erfolg hatte. Aber ja, es ist ein Spiel, bei dem sich Leute schlecht fühlen sollen. Von daher kann ich jeder, der sagt, dass Monopoly eigentlich ein gutes Spiel ist und einfach nur falsch verstanden wurde, solcher Position kann ich nicht ernst nehmen. Das klingt für mich wie eine Ansicht von Leuten, die Brettspiele nicht verstehen. Weil es ist ja darauf ausgelegt, keinen Spaß zu machen. Man kann sehr viel rumherum bauen, das doch noch Spaß macht, ohne Frage. Man kann quasi irgendwie sich, während man sich so rausdrückt aus dem Spielekreis, aus der Gemeinschaft, ne, weil man pleite gegangen ist, kann man alles Mögliche noch finden, um doch noch unterhaltsam zu sein. Also man kann Spaß trotz Monopoly haben, das glaube ich sofort. Und bestimmte Menschentypen haben auch Spaß wegen Monopoly, aber das sind nicht unbedingt die Menschen, mit denen ich an einem Tisch sitzen möchte. Aber es ist halt nicht als gutes Spiel konzipiert. Von daher ist mir das schon immer so ein bisschen suspekt, wenn Leute Spiele wie Monopoly haben wollen. Aber wenn sie halt nur Monopoly kennen, dann gibt es zum einen ein Spiel, das man da quasi stattdessen spielen kann,
finde ich. Das Mad-Spiel.
Genau. Das habe ich sogar noch hier. Das ist lustig. Es ist doof, aber es ist lustig. So ein bisschen wie die nackte Kanone. Mensch, ärgere dich nicht, weil ich habe das Gefühl, anders als Landlord's Game oder Monopoly ist es nicht darauf ausgelegt, dass man sich schlecht fühlt, aber es ist darauf ausgelegt, dass man Schadenfreunde empfindet. Es gibt einen Grund, weshalb ich Mensch, ärgere dich nicht seit mindestens 30 Jahren nicht mehr gespielt habe. Ich hoffe, es wird auch noch 30 Jahre bleiben, bis ich nochmal Mensch, ärgere dich nicht spiele, weil das gibt mir halt einfach gar nichts. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, von Schadenfreude in einem Spiel angetrieben zu sein. Ich weiß, viele andere Leute sehen das anders, aber mir gibt es nichts. Von daher, wenn jemand quasi Monopoly, aber vielleicht ein bisschen kürzer, und Schadenfreude, Mensch, ärgere dich nicht. Wenn man aber denkt, bei Monopoly geht's ja auch ein bisschen um Wirtschaft, um Angebot und Nachfrage und auch ein bisschen zu zeigen, wie toll Kapitalismus ist. Brass Birmingham, weil da geht's halt auch darum, wie toll Kapitalismus ist, weil Brass Birmingham ist im Großen und Ganzen ein Spiel, in dem man nur Geld gewinnen kann. Das ist total toll, es sei denn, du gibst so viel mehr Geld aus, als du einnimmst, aber ja, das lernt einem. Ich finde, da versteht man genauso viel über Wirtschaft wie halt jeder Haushalt, der irgendwie von irgendeiner Person geleitet wird. Aber es macht halt Spaß. Also Brass Birmingham ist halt ein Spiel, das, wie ich finde, knallhart Spaß macht, weil du eben investierst und dann auf einmal sind die Kosten weg und du nimmst nur noch Geld ein. Weil Arbeiter müssen ja nicht bezahlt werden, Arbeitsbedingungen müssen nicht verbessert werden, die Gesellschaft muss sich in irgendeiner Weise durch Steuern irgendwie am Laufen gehalten werden. Du kannst einfach nur scheffeln, scheffeln, scheffeln. Macht super Spaß. Und wenn man das Würfeln bei Monopoly so toll findet, Thunder Road Vendetta. Das ist großartig. das ist laut, es ist bunt, man kracht mit kleinen Spielzeugautos ineinander und schmeißt sie dann von der irgendwie von der Bahn und in Anknüpfung an King of Tokyo und wie schnell das Spiel vorbei ist, wenn jemand rausfliegt. Bei Thunder Road Vendetta geht das Spiel in die letzte Runde, sobald eine Person rausgeflogen ist. Also sobald eine Person nicht mehr teilnimmt am Spiel, dauert das Spiel ein, maximal zwei Runden und dann ist es vorbei. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Art und Weise, um den Abschluss eines Spiels zu handhaben. Hm. Hast du eigentlich mal Thunder Road Vendetta gespielt?
Nein, das spielen wir aber demnächst wieder zwei.
Auf jeden Fall.
Ja, hervorragend.
Es ist ein richtig, also es ist ein unglaublich lustiges Spiel. Es ist, es ist ein Remake aus einem Spiel aus den 80ern, das möglicherweise gar nicht auf Deutsch erschienen ist. Jedenfalls ist es so angelehnt und ganz, ganz klar inspiriert von den Mad Max-Filmen, also speziell dem zweiten. Und wenn man möchte, vielleicht auch dem vorletzten, Fury Road. Aber ja, im Großen und Ganzen, du rast halt auf so einer Ras in Anführungszeichen auf so einer Strecke und überall geht was in die Luft und wird was zerschossen und genau, es gibt Rampen, irgendwie deine Autos werden fangen an zu brennen, es ist völlig durchgeknallt und sehr sehr lustig.
Dann Pfingsten.
Sehr viel lustiger als Monopoly.
Dann Pfingsten.
Dann das, ja.
Perfekt. Ja, nee, sonst habe ich nichts mehr, was ich da so großartig empfehle. Beziehungsweise ja. ich sag dann auch gern, guckt, was euch optisch anmacht und spielt mit.
Ja,
es kommt also immer auf die Leute drauf an.
Auf jeden Fall. Ich glaube, thematisch ist in den letzten 10, 50 Jahren echt eine Menge passiert, dass halt, ich glaube, eine Menge Verlage entdeckt haben, dass ein ansprechendes Thema oder auch ein interessant wirkendes Thema mehr zieht als halt der coole Nerd-Scheiß. Mhm.
Ja.
Also ich hab ja auch super tolle Nerd-Sachen drin. Also ich liebe meine Ausgabe von Chaos in der alten Welt. Warhammer, Nerd-Unsinn, Dungeon Quest, eins der besten Spiele aller Zeiten. Es gibt ganz viele Sachen, die einfach richtig, richtig nerdig sind. Oder auch, ich würde selbst Betrayal at House on the Hill noch in den Bereich Nerd reinsetzen. Aber dann hast du in letzter Zeit auch sowas gehabt wie Patchwork in letzter Zeit, vor 10 Jahren oder so, hat sowas wie Patchwork, wo du halt einen Kill zusammenstecken sollst. Oder du hast sowas wie Flügelschlag gehabt, wo es Vogelhabitate geht. Das sind alles Themen, die greifbarer sind, die zugänglicher sind, die einladender sind. Und wenn man irgendwie einen Bezug dazu finden kann, gibt es auf jeden Fall mindestens ein Spiel, das thematisch das wirklich weiterempfehlenswert ist.
Mir fällt gerade ein, ich habe noch ein Glücksrad hier liegen.
Ja. Ja. Auch nett.
Auch nett. Ich frage mich nur, wie man das jetzt in dem Moment reinschießt in den Kopf. Warum habe ich ein Glücksrad noch?
Weiß ich nicht. Du musst an Maren Gilser denken und fragst dich gerade, was sie gerade macht.
Ja, genau. Ich glaube, so war's. Ich kaufe
ein. Ja, das denke ich auch.
Ich kaufe ein I.
Ja, ja. Aber apropos Maren Gilser. Mal sehen, ob wir das mit der Überleitung hinbekommen.
Wow.
Also.
Ja.
Ja, Maren Gilser war in den 80ern quasi, sie hatte nicht viel zu tun, außer hübsch auszusehen und Buchstaben umzudrehen. Faszinierenderweise ist diese
Rolle Assistentin. Die Rolle Assistentin in Quizshows.
Assistentin in Quizshows. Ist aus verschiedenen Gründen ein bisschen untergegangen. Ich glaube, 90% der Gründe waren, glaube ich, ganz gut. Aber generell hat es so ein bisschen darauf hingewiesen, dass Frauen in der Medienlandschaft nicht so super toll vertreten waren, also nicht sonderlich ernst zu nehmen vertreten waren. Sie durften halt Assistentin sein oder Staffage, wenn halt der neue Preis gezeigt wird. Und irgendwann ging es dann los, dass sich jemand vielleicht gedacht hat, diese junge Frau oder ja, die nicht nur gut aussieht, sie kann ja auch reden, lass sie doch mal auch was moderieren. Und so hat man so Stück für Stück so ein bisschen das Ganze aufgebrochen.
Dann kamen die Lottozahlen.
Dann kamen die Lottozahlen. Olli.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass die Medienlandschaft, wenn man sich nur die Brettspielblase anschaut, dass sie auch noch vor diesem Punkt steht, dass Personen, die nicht Männer sind, präsenter sein werden? Also sind wir noch an dem Punkt, wo wir quasi vor die in der vormodernen Phase sind, wo wir quasi nur Männer über Spiele sprechen oder vorwiegend Männer über Spiele sprechen.
Also ich glaube, dass die ganze Blase oder die ganze Szene doch sehr männlich dominiert ist.
Kann ich nicht beurteilen. Ich habe fast das Bauchgefühl, mein Bauchgefühl sagt, dass das nicht so ist. Meine Wahrnehmung sagt aber, dass da was dran sein könnte. Also ich bin da im Zwiespalt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele, also ich bin zugegebenermaßen in, also ich habe lange Zeit quasi auch nur in reinen Männerrunden gespielt.
Ja.
Und das, ich denke schon, dass das so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass es vielleicht nur Männerrunden gibt. Aber ich denke nicht, dass das der Fall ist. Ich denke, es ist durchmischter. Aber vielleicht nicht unbedingt öffentlicher.
Also in meinen Stammrunden bin ich tatsächlich auch in der Minderzahl. Also wir haben, wir sind frauengeprägte Spielrunden, also quasi im Überschuss. Ich denke eher, also wenn wir jetzt mal in der Bubble bleiben, Podcast, YouTube und so weiter, dass viele Frauen da mitreden können. Viele Frauen sicher auch sehr viel Ahnung haben, aber die entweder trauen sie sich nicht oder sie haben einfach keine Lust. Es gibt ihnen nichts. Warum soll ich das tun? Weiß ich nicht. Das ist einfach nur so ganz mal subjektiv aus dem Bauch raus.
Ja.
Wir sehen es ja an den Frauen, die es machen, dass es funktioniert, dass es gut ist, dass es fundiert ist. Klar, auch hier gibt's die eine Seite, die andere Seite. Manche sollten es bleiben lassen, manche machen es super, aber das gibt es bei uns auch. Wir sollten es auch bleiben lassen und andere machen es besser. Alles okay. Ich glaube auch, dass sich eine viel herbeigesehnte oder herbeigeschworene Quote nicht erzwingen lässt. Eine Quote zu erzwingen bringt uns nämlich gar nichts. Wir müssen damit leben. Oder wir müssen dann hoffen, dass sich einfach mehr Abwechslung etabliert von alleine. Weil die Möglichkeiten sind ja da. Es wird ja niemand ausgeschlossen. Es hat ja jeder die gleichen, zum Beispiel technischen Möglichkeiten.
Das weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde, Olli. Also, also mein Eindruck ist halt eher ein bisschen ein anderer. Ich glaube zum einen, dass es kein spielimmanentes Problem ist. Das Problem ist halt nicht zwingend quasi nur in dieser Blase existent, also in der Brettspielblase existent. Vielleicht eher in Hobbybereichen generell. Und die Notizen, die ich mir halt vorher gemacht habe, war halt eben, dass meine Überlegung war, dass wenn man Content produzieren will, ich nenne es mal Content, auch wenn ich den Begriff schwierig finde, aber wenn man halt sich mit Brettspielmedien irgendwie beschäftigen will, wenn man Brettspielmedien machen möchte, dann braucht man da gewisse Privilegien für. Man braucht die Zeit, man braucht die vielleicht auch das Umfeld, das dafür empfänglich ist. Also es gibt ja halt ein paar Leute, die da knallhart so einfach auf gut Glück und mal schauen, wer zuschaut oder zuhört. Aber du brauchst halt ein gewisses Polster. Also was ich ja auch in mir Notiz habe vorhin, dass wenn du in einem Lebensabschnitt bist, wo du halt nicht Single bist, wo du eine Partnerschaft hast, wo du vielleicht sogar eine Familie hast, dann brauchst du halt einen Partner bzw. eine Partnerin, die dir bestimmte Dinge abnehmen kann, damit du dich auf diese Sachen konzentrieren kannst. Denn wir haben ja in verschiedenen alten Folgen auch, das wird ja auch immer wieder ausgiebig gesagt, wenn man Brettspiele bespricht, Kritiken schreibt oder rezensiert oder wie auch immer, dass das Zeit kostet. Du musst Zeit haben, die Sachen zu spielen, du musst Zeit haben, die Sachen zu recherchieren, du musst deine Besprechung irgendwie produzieren, die schüttelst du ja nicht mal eben aus dem Ärmel raus, du brauchst ja Zeit dafür, du musst dich konzentrieren können, ein bisschen Reflexionsarbeit, du musst dann das rausschicken und so weiter und so fort. Das kostet alles Zeit. Und parallel dazu, wenn du eben in einer Partnerschaft bist, wenn du halt in einer Familie bist, brauchst du halt Leute, die gewisse andere Sachen auch übernehmen können. Und ich glaube, so historisch gesehen fällt diese Aufgabe des Haushalts, diese Aufgabe der Partnerschaft halt eher Frauen zu als Männern zu. das ist weniger Vorwurf oder Kritik oder Aufrüttelung oder sonst was. Ich glaube, das kann man sachlich so festhalten. Und wenn man halt möchte, dass das mehr Nicht-Männer präsent werden in den Brettspielmedien, dann müssen diese Personen halt auch die Freiheit haben und die Möglichkeit haben, ihre Zeit dafür aufzuwenden. Denn wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass Männer irgendwie so viel schlauer sind. Also unsere,
im Gegenteil.
Also, oder dass die so viel mehr zu sagen hätten. Also, jemand, der wirklich viel und am Stück reden kann, ich denke, das hat nichts mit Geschlechterrollen zu tun. Also ich glaube, Menschen begeistern sich für Spiele und wollen sich austauschen und wollen halt auch Gleichgesinnte suchen und wollen halt auch quasi diese Leidenschaft des Spiels mit anderen Menschen teilen. Ich glaube, Geschlechterrollen spielen da sind da kein Faktor, der da nennenswert ins Gewicht fällt. Männer und Frauen spielen, also haben nicht mehr oder weniger Begeisterung für Spiele, ist mein Eindruck. Aber ich glaube, es ist schon so, dass Männer aus verschiedenen gesellschaftlich gewachsenen Gründen sich eher das Recht nehmen zu sagen, hier, Schatz, ich werde jetzt ab 16 Uhr bis 23 Uhr jetzt nur meinen Kram machen. Und du kümmerst dich auch um den Rest. Und vielleicht ist das der Kniff, vielleicht, also wie man halt quasi mehr Menschen in die Brettspielmedienlandschaft bekommt, die nicht Männer sind. Indem Männer halt sagen, hey, nee, jetzt halt ich mal quasi meiner Partnerin den Rücken frei, dass sie mal die Sachen machen kann, die sie begeistern. Dass sie mal die Sachen so richtig tief eintauchen kann in die Sachen, die sie toll findet, über die sie sprechen möchte. Das können Brettspiel sein, das können andere Themen sein, was auch immer. Aber das ist halt einfach so, dass diese Arbeit nicht immer nur quasi auf eine Geschlechterrolle geschoben wird. Wäre meine Überlegung, wäre meine Vermutung. Und ich sage das als jemand, der nur bedingt Dinge versteht.
Ja, wie gesagt, das war bei mir auch nur so, es ist ja nur so ein Bauchgefühl. Weil ich glaube, da draußen sind sie. Sie sind da. Sie müssen nur noch raus.
Das sind keine Aliens, Olli. Nein, sind keine Aliens.
Die sind auch da. Die sind auch alle da. Nee, ja, also ich sehe es ja in meiner kleinen, einzigen, richtigen Stammrunde, sage ich jetzt mal. Wo ich also auch unvorbereitet am Abend was Neues auspacke, auspöpple und wir das gemeinsam erlesen, das Spiel. Das bin ich und drei super nette Damen. Aber alle haben ihren, auf Deutsch gesagt, geben ihren Senf nachher dazu zum Spiel. Aber nur einer schreibt. Oder einer sitzt vors Mikro. Das wollen die gar nicht. Sie sind dabei, sie geben ihre Meinung, machen das ja alles. Die könnten genauso gut den Text schreiben, die könnten genauso gut an meiner Stelle hier ans Mikro sitzen, dann würde ich auf dem Sofa rumliegen. Alles kein Problem. Aber sie haben vielleicht keinen Spaß dran, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist die Antwort auch ganz einfach und das war das, was du zu Beginn so ein bisschen, wo du ein bisschen widersprochen hast. Ich meine, vielleicht braucht es einfach mehr Personen in der Brettspielmedienlandschaft, die quasi Vorreiterinnen sind. Die sagen, hey, das geht auch. Also Personen, mit denen man sich identifizieren kann. Ich meine, ich hatte es verhältnismäßig einfach. Ich konnte mich ziemlich schnell mit jungen, weißen Männern, die Englisch sprechen können, identifizieren und hatte damit ziemlich schnell ganz, ganz viele Leute online gefunden, die so ein bisschen waren wie ich. Und dementsprechend fiel es mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass ich das auch machen könnte. Vielleicht brauchen wir einfach halt auch mehr Nicht-Männer, die Brettspielmedien produzieren, damit auch mehr Nicht-Männer Brettspielmedien produzieren wollen, womit wir dann wieder bei diesem bösen, bösen Quotenwort wären. Und ich weiß nicht, ob das etwas löst, also im Sinne von, ich kann es nicht einschätzen, ich bin mir wirklich nicht sicher, aber ich halte es für einen Versuch wert. Mal zu gucken, was passiert. Mal zu gucken, ob es nicht, wenn man mehr Nicht-Männern, Frauen, mehr Präsenz, zu mehr Präsenz verhilft, dass dann auch mehr Leute animiert werden, zu sagen, hey, der oder die sind so wie ich, ich kann das vielleicht auch. Und ich glaube, das ist so der Gedanke, den man am ehesten in dieser Brettspiel-Medienlandschaft irgendwie lostreten sollte. Und das ja, also mir ist letztendlich egal, wie man das macht, aber wenn das passiert, finde ich das gut.
Ja. Aber die sollen bitte nicht denken, vielleicht kann ich das auch, die sollen denken, ich probier's.
Ja, nichts mit vielleicht. Also, ja. Es ist ja eine dieser großartigen Ungerechtigkeiten, dass die völlig ungerechtfertigte Selbstsicherheit Männern einfach zugesprochen wird. Also, dass Männer generell immer davon ausgehen, ich kriege das schon hin. Und dass das andere Personen quasi gesellschaftlich mit Selbstzweifeln irgendwie großgezogen werden. Da müssen wir auch daran mal arbeiten. Aber gut, wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja.
Ich glaube, unsere Erkenntnis war, wir hätten gerne mehr Frauen oder halt auch Nicht-Männer in der Brettspielmedienlandschaft. Und ja, vielleicht muss man das quasi paradoxischerweise halt, kann man das nur erreichen, indem man erstmal mehr Nicht-Männer und Frauen in die Brettspiellandschaft quasi mal, ne, nach vorne stellt. Sagten zwei Männer an einem Podcast. Ich glaube, wir haben endlich Sexismus gelöst.
Ja,
ich glaube, das haben wir geschafft, ne?
Ja, mein Gewissen ist jetzt ja so schlecht. Wir laden nächstes Mal noch eine Dame ein zur Fragestunde.
Nein. Wie gesagt, schlechte Gewissen, solchen Sachen gebe ich mich gar nicht ab.
Nein.
Ich bin der Meinung, wir zwei Männer haben eben Sexismus. Ich glaube, wir können Feminismus quasi abhaken. Haben wir erfolgreich.
Erledigt.
Erfolgreich abgeschlossen. Ist Feminismus jetzt zu Ende?
Ist ja nicht ganz so schlimm, weil außer Florian und Max hört ja keiner zu.
Eben. Auch nur Männer.
Ja, auch nur Männer.
So, okay. Genug der Albernheiten. Haben wir noch was?
Ich wüsste nicht, so auf die Schnelle. Oder haben wir noch was?
Ich glaube, eine Frage hatten wir noch. Die ist eine sehr, sehr, sehr alte Frage.
Oh ja.
Die ist vielleicht dahingehend durch moderne Umstände vielleicht ein bisschen relevanter geworden. Und die Frage hieß, geht der Brettspielblase die Puste aus? Das Dingste.
Nö, glaube ich nicht.
Ah, okay.
Ich glaube nur, dass vielleicht die Zuwachszahlen, also wirtschaftlich gesehen, vielleicht nicht mehr so hoch sind oder im Moment sind, wie sie schon waren. Also dann muss man halt, wir sprechen das nicht von 10% Zuwachs, dann sprechen wir nur noch von 7% oder 8%. Aber wir sind sicherlich immer noch im Plus. Ich glaube, dass das ganze Brettspiel drumherum sehr gut in der Öffentlichkeit angekommen ist, weiter zunehmen wird, weil ich ja auch die Möglichkeit habe, diesen ganzen Mist, der um mich rum passiert, einfach auch mal auszublenden. Handy weg, Glotze aus, keine irgendwelche Nachrichten, keine Fake News, kein ganzer Mist, dass auch immer mehr Leute sich auch mal abseilen wollen von, ja, im Prinzip aus der Realität flüchten, in eine andere Welt abtauchen, um einfach mal 1-2 Stunden lang wieder runterzukommen. Und von dem her glaube ich, das wird immer mehr. Die ganze Sache ist gesellschaftlich super angekommen. Wir sind ja jetzt Kulturgut.
Also war schon immer.
Auch du und ich.
Ja, das ist mir klar.
Ja.
Dass ich Kulturgut war, so bin ich eigentlich heute aus dem Haus gegangen, so. Das war so die Erkenntnis, wenn ich so die Tür hinter mir schließe.
Ja.
Hier läuft das Kulturgut die Straße entlang.
Genau. Und ich glaube schon, das ist ein Hobby. Es ist klar, es ist ein Hobby. Es wird immer ein Hobby sein. Aber ich denke schon, dass da noch Luft nach oben ist. Der Zuwachs, wie gesagt, vielleicht nicht mehr so stark. Vielleicht ändert sich das auch wieder. Vielleicht gibt's noch mal einen Schub. Und ja, durch Corona hatten wir natürlich auch, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ideale Voraussetzungen für ein Wachstum der Branche. Klingt hart. Aber so ziemlich das einzig Positive, was uns Corona mitgebracht hat, innerhalb der Blase. Negatives hat es auch mitgebracht. Wir haben uns nicht gesehen, wir waren nicht auf Messen und. Keine Frage.
Ein paar Tote gab es auch.
Ja, aber allein, wenn wir denn das Wachstum der Branche anschauen, also Umsatz, ausgedrückt in Umsatz plus, da hat Corona geholfen, auch wenn es an anderer Stelle natürlich Kosten verursacht hat, ganz klar.
Also ich glaube Ich würde dahingehend mitgehen, dass in der Vergangenheit diese Lockdown-Phase auf jeden Fall dazu geführt hat, dass das passiert ist, was du an einer anderen Stelle beschrieben hast, dass Leute halt eben bestimmte Sachen weggelegt haben und so eine Beschäftigung, wie das Brettspiel auf einmal aufgrund der Situation plötzlich präsenter sein konnte. Weil du konntest halt nicht mehr ins Kino gehen, du konntest halt nicht mehr essen gehen, du konntest nicht mehr auf Konzerte gehen. Du musstest halt quasi in kleineren Gruppen dich irgendwie beschäftigen, du musst dich in kleine Gruppen irgendwie austauschen. Und ich denke, dadurch ist das Brettspiel präsenter geworden.
Auch das Solospiel?
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube vor allem, dass ich würde noch nicht so weit gehen zu sagen, dass das Brettspiel irgendwie in der Mitte angekommen ist. Es ist auf jeden Fall sehr viel präsenter, als es zum Beispiel war, was ich als ich so stärker mich damit beschäftigt habe, so vor mittlerweile schon bestimmt, ich sag mal 20 Jahre her. Es ist präsenter geworden. Es ist eher Teil des Alltags geworden. Das schon. Ich glaube, es gibt da immer noch ein bisschen Luft nach oben, gerade was so. Aber das ist auch ein Punkt, den du angesprochen hast, fand ich. Gerade der Gedanke, dass Brettspiel, du hast gesagt, es wird immer Hobby bleiben, und das weiß ich gar nicht. Ich glaube, und auch hier ist der Begriff Kulturgut wird immer so schnell benutzt, meistens um es halt wertvoll erscheinen zu lassen. Aber als Kulturgut ist halt auch sowas wie, also Populärkultur vor allem, sind halt Filme und Bücher und Fernsehserien und all das. Es ist halt Kulturprodukt. Und ich glaube, als Kulturprodukt kann das Brettspiel, glaube ich, noch ein bisschen mehr Ansehen gewinnen. Denn zurzeit, es ist aus den reinen Kinderschuhen, glaube ich,
das raus.
Wächst es raus. Ja, es gibt, also, es hat immer noch was Verspieltes, Kindliches an sich, aber man muss halt nur einmal bei Thalia irgendwie durchlaufen und sieht, ach so, vorne am Eingang sind so die Kinderspiele und da hinten sind ja ganz komplizierte Sachen so und tralala. Also man merkt, also ich glaube, man muss schon den Kopf ziemlich tief in den Sand stecken, um nicht zu erkennen, dass das Spiele halt auch jenseits des Kindesalters noch eine Beschäftigung sein können, die nicht nur Spaß macht, sondern vielleicht auch erfüllend ist. Ich glaube, da ist aber trotzdem noch Luft nach oben. Also gerade so etwas, dass es halt sowas wie ernste Spiele gibt. Ich vermeide jetzt bewusst den Anglizismus dafür. Aber dass es halt auch Spiele gibt, die einen quasi, ja, die an sich so ein bisschen aus sich an Erwachsene richten. Also so ein Spiel wie Weimar jetzt letztes Jahr hat ja so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Aber das, ich glaube, durch seine Besonderheiten, eben exakte Spielanzahl und hoher Preis und sehr lange Spieldauer, wirkt es vielleicht eher wie so ein Außenseiter, so ein Sonderfall, so ein besonderes Unikat. Aber ich glaube, generell Spiele als Erwachsenenbeschäftigung, da ist noch ein bisschen was. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen.
Und es hält geistig fit.
Verstehe ich nicht. Hä? Genau. Ja, das hilft auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Spiele als reine Realitätsflucht so reizvoll sind. Ich bin da gar nicht mehr so, da stehe ich gar nicht mehr so hinter, muss ich sagen. Ich würde sogar die Gegenposition einnehmen. Ich glaube, Spiele sind eigentlich das Gegenteil von, also gute Spiele, Spiele für Erwachsene sind das Gegenteil von Realitätsflucht. Die sind halt ein, sich beschäftigen mit den Personen, mit denen man Zeit verbringt. Also eine intensive Beschäftigung mit den Leuten. Halt mit ihnen zusammen was erleben, gemeinsame Erfahrungen haben. Auch je nachdem, was für ein Spiel das ist, halt eben diesen Emotions Auf und Ab halt zu teilen. Ich glaube, dass das schweißt Leute durchaus zu einem gewissen Grad zusammen. Das stärkt halt so ein bisschen die sozialen Verbindungen, die wir zueinander haben.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon was anderes als Realitätsflucht oder Flucht ins Hobby. Aber es ist auch was Wertvolles und ich glaube, etwas, was ich halt sehr, sehr schätze. Ich denke, der Punkt, der ist noch nicht so selbstverständlich mit Spielen in Verbindung gebracht, wie, was ich, das gemeinsame Essen, der gemeinsame Konzertbesuch oder der gemeinsame Kinobesuch.
Also gemeinsames Essen und gemeinsamer Spieleabend, das kann man ja schon mal gut verbinden.
Das kann man gut verbinden, aber auch hier, das ist, niemand würde sagen, hey, lass uns spielen, damit wir zusammen sind, damit wir zusammen was machen. Das kennt man bestenfalls aus der Familie. Aber dass sich mit anderen Leuten, also wie gesagt, ich meine, das ist schon eine Funktion, die Spiele haben. Und ich glaube, das ist eine Funktion, die nicht selbstverständlich das Erste ist, woran Leute denken, wenn sie an Spiele denken. Denn da gebe ich dir recht, der erste Impuls ist von wegen, abtauchen in eine andere Spielwelt. Ich stelle mir vor, ich bin ein Farmer im 16. Jahrhundert und ich kann meine Kinder nicht ernähren, warum auch immer man sich das vorstellen möchte. Oder also ich bin irgendwie strategischer Feldwebel in irgendwelchen napoleonischen Kriegen oder keine Ahnung, was es da für Spiele gibt, wo man sich vorstellen kann, jemand anders zu sein. Auch schön, auch nett. Wie gesagt, aber zurzeit wird, glaube ich, werden Spiele vor allem über diesen Gedanken der Realitätsflucht verkauft. Und ich glaube, da gibt's noch mehr. Ich glaube, da gibt es noch etwas, wohin sich Brettspiele noch entwickeln können in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und dahingehend denke ich, da ist noch Luft drin. Also die Puste ist der Blase noch nicht ausgegangen.
Nein.
Es stellt sich ja bloß die Frage, ob sich da jemand mal drum kümmert, dass auch diese Punkte nach vorne gestellt werden.
Ja. Ein schönes Schlusswort.
Richtig, richtig.
Spielen ja, das macht Spaß, baut Barrieren ab.
Auch das, ja.
Verbindet. Man kann sein Gegenüber kennenlernen.
Zum Beispiel, wie auch, es aussieht, wenn es stinksauer ist.
Genau. Also das sind, ja, manche nennen es jetzt vielleicht Klischeesprüche, aber es hat halt schon was.
Ja, Dinge sind auch nur deswegen Klischee, weil sie irgendwo als was Wahres angefangen haben.
Genau. In diesem Sinne, ich muss noch Bananenbrot backen heute.
Uiuiui, um die Zeit.
Ja, steht hier. Steht in meinem Skript, ich soll noch Bananenbrot backen.
Okay, ach, das sind diese Codewörter für das große Bibelquiz Ende des Jahres, ich erinnere mich.
Genau. Panzer bemalen habe ich keinen Bock drauf.
Ah, das ist ein guter Satz.
Schmetterlinge auf Nadeln pieksen bin ich auch dagegen.
Ich verstehe.
Dann lieber Bananenbrot und wenn ich keine Bananen habe, dann ohne Banane.
Oder so. Dann wünsche ich den Zuhörenden und den ja bis jetzt Durchgehaltenen, dass sie vielleicht die nächste Woche nicht ohne Banane auskommen müssen.
Genau. Wir sagen Danke Sinn. An Florian und Max
richtig,
für die
richtig.
Tollen Fragen. Und was müssen wir eigentlich noch pflichtmäßig erwähnen?
Es gibt das Bibelnetzwerk.
Oh,
es gibt
ja.
Den Bibel-Discord. Wer sich also darüber aufregen will, was für Unsinn ich erzähle, der Discord lautet bundestag.de. Aber wenn ihr mir sagen wollt, was für eine tolle Episode das war, Bibel-Discord ist das Richtige.
Da können auch Fragen rein, falls jemand meint, er hätte auch eine Frage. Rein damit.
Genau, die Frage, was soll das, hatten wir schon. Da werden wir nicht mehr drauf eingehen.
Nein. Seid ihr noch normal? Nein, die Frage ist somit schon beantwortet.
Eben. Aber ja, genau, damit in der Hoffnung, dass die nächste Fragestunde kürzer ausfällt, dass wir jetzt quasi die wichtigsten Fragen schon mal vorwegnehmen.
Ja.
Gute Idee. Sehr gut mitgedacht, Olli.
Ja, prima. Dann verweise ich an der Stelle nur noch auf das Bibel-Rampenlicht. Ich verweise auf die Monatsendkolumne.
Auch das?
Und kann nur sagen, nächsten Monat am 20. gibt es den nächsten Bibeltalk von netten Kollegen zu einem anderen Thema.
Vermutlich wir sorgen für Abwechslung.
Schon, das ist richtig. Du weißt sogar schon, wer dran ist, aber wir verraten es nicht.
Ja, ich weiß es auch. Also ich wüsste es, wenn ich nachschauen würde, aber ich habe gerade die Datei nicht auf.
Also gut, in diesem Sinne,
jo,
bis dann. Gute Nacht nach draußen und tschüss.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.
Soll ich Stopp drücken?
Ich habe jetzt mal bei mir Stopp gedrückt, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert ist.
Ich könnte jetzt bei mir auch Stopp drücken.
Das ist mein Plan.
Aber wenn du jetzt noch was Gemeines sagst, dann kann ich das hinten hinschneiden.
Nö, mir wird nichts ein.
Okay, dann drücke ich jetzt auch Stopp. Und Stopp.
Free Audio Post-Production. Bei Auphonic.com.